Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Simone Miller. Herzlich willkommen. Kennen Sie das? Sie wollen sich mit einem Freund verabreden, der sagt ja sehr gerne Donnerstagabend. Aber lass uns doch bitte am Donnerstagnachmittag nochmal hören und sehen, ob es auch wirklich passt. Auf dem Handy erreicht sie eine Nachricht, eine digitale Postkarte von einer Freundin. Sie freuen sich, aber irgendwie erkennen sie den Tonfall nicht wieder. Hat sie das wirklich selbst geschrieben oder war das doch ChatGPT? Abends schauen sie eine politische Diskussionssendung. Da werden große Behauptungen in den Raum gestellt. Aber ob die Argumente, die sie da hören, tatsächlich überzeugend sind, das wissen sie erst zwei Tage später, wenn der Faktencheck abgeschlossen ist. Immer öfter schlagen wir uns mit Vorbehalten rum. Sind wir jetzt wirklich verabredet oder nicht? Kann ich mich wirklich über die Postkarte freuen? Und hat die Politikerin recht oder nicht? Warum ist das so und welche Effekte hat dieses Leben unter Vorbehalt auf uns als Einzelne, aber auch auf uns als Gesellschaft? Das wollen wir in dieser Philosophiesendung rausfinden und dazu darf ich jetzt ganz herzlich meinen Gast begrüßen, den Berliner Philosophen Arndt Pollmann. Seine Schwerpunkte liegen in der Ethik und in der Moralphilosophie, auch in der Philosophie der Menschenrechte. Und wer öfter Sein und Streit hört, weiß, er kommentiert auch regelmäßig in unserer Philosophiesendung. Herzlich willkommen, Arndt Pollmann.
Guten Tag, Frau Miller.
Herr Pollmann, wann haben Sie sich zuletzt mit Vorbehalten rumgeschlagen?
Ja, ich fühlte mich erinnert, ich habe noch vorgestern sagte mir jemand, er müsse eine Beerdigungsrede halten und habe sich diese von ChatGPT schreiben lassen. Und aktuell sind Semesterferien, lese ich viele studentische Hausarbeiten. Das hat mir früher immer Spaß gemacht, vor allen Dingen so zu sehen, wie die Lernfortschritte der Studierenden sich ergeben haben im Laufe des Semesters. Doch in letzter Zeit, viele Kolleginnen und Kollegen werden das kennen, hat sich etwas verändert. Seit eben ChatGPT frei im Netz verfügbar ist, ist das Misstrauen in den Text, in die Texte extrem gewachsen. Wie kann man noch länger wissen, dass die Arbeit wirklich von der Studentin X, vom Studenten Y geschrieben worden ist? Ich lese Hausarbeiten zunehmend unter Vorbehalten, schaue fast und manchmal weniger nach Inhalten als vielmehr nach Hinweisen, die auf die Originalität oder eben darauf hindeuten, dass die Arbeit gefälscht oder plagiiert sein könnte. Aber auch in dem Beispiel der vagen Verabredung, von dem Sie gesprochen haben, habe ich mich wiedererkannt oder mit meinen Sorgen. Wir lassen auch zwischenmenschlich immer mehr im Unklaren, in der Schwebe halten uns vieles, vor allen Dingen Optionen bis zuletzt offen, legen uns nicht fest. Diese Beispiele muten sehr verschieden an, aber ich fürchte, sie gehören irgendwie zusammen zu einem Symptomkomplex, einem gewissen Trend.
Und vielleicht können wir sogar sagen, wir haben es da mit zwei verschiedenen Varianten des Vorbehalts zu tun. Also wenn wir das uns ein bisschen näher ansehen, lässt sich vielleicht sagen, bei dem Beispiel mit der eventuell plagiierten Hausarbeit oder der eventuell robotisch erstellten Postkarte handelt es sich um ein Problem des Wissens. Also wir können schlicht nicht wissen, ob diese Hausarbeit, ob diese Postkarte, ob das digitale Bild, das wir ansehen, echt ist oder nicht. Wir können nicht mehr unterscheiden zwischen Sein und Schein. Das andere Beispiel mit der vagen Verabredung ist aber ganz anders gelagert. Da haben wir es nicht mit einem Wissensproblem zu tun, sondern mit einem Willensproblem. Wir wissen nicht, was wir selbst wollen oder wissen nicht, was unser Gegenüber will. Also wollen wir Otto treffen oder doch lieber zum Yoga gehen? Will uns Otto treffen oder will Otto vielleicht doch lieber Susanne treffen? Wir haben es also mit zwei ganz verschiedenen Problemqualitäten zu tun, einmal einem Wissens- und einmal einem Willensproblem. Da stellt sich ja dann die Frage, was haben diese Probleme überhaupt miteinander zu tun? Was verbindet die? Was hält die zusammen? Warum stellen wir sie hier überhaupt unter dieselbe Überschrift?
Ja, das ist zunächst eine sehr, sehr orientierungsstiftende Unterscheidung. Wir haben es mit kleinen Krisen des Wissens und auf der anderen Seite mit kleinen Krisen des Wollens zu tun. Was ist die Gemeinsamkeit? Ich würde sagen, in beiden Fällen, wenn diese kleinen Krisen eintreten, gehen wir in eine Art Stand-by-Modus. Also wir warten ab, weil wir uns irgendwie noch nicht entscheiden, noch nicht festlegen können. Sei es eben, weil uns ein nötiges Faktenwissen noch fehlt oder aber weil wir uns noch nicht zu einem sozusagen echten, authentischen Wollen haben durchringen können. Und es ist nun so, dass mit beiden diesen Vorbehalten, also mit Vorbehalten des Wissens und mit Vorbehalten des Wollens, eine massive Unsicherheit ins Leben einzieht. Auch eine Zögerlichkeit, aber auch eine markante Unverbindlichkeit im sozialen Miteinander, in das gemeinsame Leben gewissermaßen. Auf was können wir uns noch verlassen? Ja, meint man es ehrlich mit mir? Werde ich gerade betrogen? Was ist Fakt? Was ist Fake? Computergenerierte Fotos, ja, Kunstwerke, Musikstücke, Fake News, Falschmeldungen verbreiten sich ja heute massenhaft und in Sekundenschnelle. Wir wissen oft nicht mehr, was Sache ist, und das ist zunächst die Krise des Wissens, von der Sie sprachen. Bei der Krise des Wollens, ja, also wie im Fall dieser unverbindlichen Verabredung, ich weiß noch nicht, ob ich mich am Donnerstag wirklich treffen will, halten wir uns eben Optionen offen. Wir verabreden uns, wie wir manchmal sagen, lose, ja, weil wir noch unsicher sind, ob wir eben tatsächlich Lust haben, uns am nächsten Donnerstag gemeinsam zu treffen. Mal sehen, was ich Mittwochabend gewissermaßen will, und dann können wir ja noch mal telefonieren. Es geht in beiden Fällen um Vorbehalte, wie Sie gesagt haben. Man kann sich noch nicht einlassen, man hat noch Bedenken, Zweifel. Ich warte erst mal ab, ich lege mich noch nicht fest. Ich habe immer noch Zeit, mich zu entscheiden, werde mich dann festlegen. Wenn ich genau weiß, was Sache ist, was los ist, bis dahin halte ich mich zurück. Ich bleibe, wie wir manchmal sagen, reserviert, wie ein Platz in einem Zug, der zunächst noch leer ist, oder wie ein Tisch in einem Restaurant, von dem noch nicht ganz klar ist, werden da Leute heute Abend Spaß haben oder nicht.
Es ist zwar schon ein bisschen angeklungen in dem, was Sie jetzt gesagt haben, aber vielleicht sollten wir doch noch besser verstehen, welche Effekte diese beiden Phänomene der Vorbehaltlichkeit auf uns haben. Und schauen wir uns doch da zunächst noch mal das Wissensproblem genauer an. Also wir wissen nicht bei einem Text, ob der Absender auch der Autor ist, bei einem Bild, ob es echt ist oder nicht. Kurzum, die Frage der Täuschung steht im Raum. Wir haben es also mit einer epistemischen Verunsicherung zu tun. Wir können dem Wahrheitsgehalt des Augenscheinlichen irgendwie nicht mehr trauen. Und wie reagieren wir jetzt auf diese Lage? Welche Auswirkungen hat diese Art von Verunsicherung auf uns als Individuen, als Handelnde in unserem Umfeld, also zum Beispiel in unserer Mediennutzung? Ja?
Ja, wir sprechen manchmal von unsicherem Wissen, und unsicheres Wissen ist im Grunde keins, nicht? Weil Wissen sich ja eigentlich dadurch auszeichnet, dass es relativ sicher ist. Und damit ist schon angezeigt, dass mit unsicherem Wissen eine fundamentale Verunsicherung ins Leben einzieht. Und ich würde jetzt zunächst sagen, nicht, also auch angesichts der Entwicklungen, die jetzt schon angedeutet sind im Bereich der künstlichen Intelligenz und der gefälschten Fotos, der gefälschten Texte, Hausarbeiten, Kunstwerke, Musik, Nachrichten, Fake News, zieht zunächst einmal eine gewisse Verunsicherung ins Leben ein, mit der aber, wie ich glaube, auch sozusagen die Skepsis auf Seiten der Rezipientinnen und Rezipienten wächst und damit vielleicht auch so etwas wie die Fähigkeit zu Faktencheckern in eigener Sache zu werden. Zunächst würde ich sagen, je mehr Fakes, umso weniger wird man sich vielleicht was vormachen können. Wir werden unsere Fähigkeiten, genauer hinzusehen, schulen. Insgesamt steigert sich aber doch die Unsicherheit so sehr, dass so ein vielleicht latentes Gefühl der Verunsicherung insgesamt sich ausbreitet, und vor allen Dingen wird das Leben, wie mir scheint, trostloser, wenn man sich nicht mehr verlassen kann darauf, ja, dass Nachrichten, Postkarten, die man digital erhält, Beerdigungsreden, Hausarbeiten, die man vorgelegt bekommt, echt sind. Diese Vorbehalte, mit denen man das zukünftig rezipieren wird, diese Frage, lohnt es sich überhaupt, sich wirklich darauf einzulassen, könnte ja alles gefälscht sein, führt vielleicht zu einer gewissen Trostlosigkeit im Leben, insgesamt aber zu so etwas wie einer, ich würde es mal so nennen, als eine erste Diagnose in Bezug auf diese Krise des Wissens, zu so etwas wie einer Dialektik der Vergewisserung. Also man hält sich zurück, weil man sicher gehen will, ja. Aber man wird durch dieses ständige sich zurückhalten immer skeptischer und im Grunde damit auch vielleicht immer unsicherer, beunruhigter, verwirrter und instabiler. Also im Dienste der Vergewisserung, nicht, verhält man sich auf eine Weise, die zu immer mehr Unsicherheit führt. Vielleicht ist das mit dem Begriff einer Dialektik der Vergewisserung ganz gut auf den Punkt gebracht.
Ja, das denke ich auch. Und ich meine, im schlimmsten Fall führt diese Dialektik vielleicht wirklich zu so einer Art von Paralyse, also zu so einer Art von Lähmung. Hm. Denn wenn wir nicht wissen, ob wir uns verlassen können auf das Gesehene, das Gehörte, dann können wir uns ja auch nicht darauf berufen. Dann können wir also das Gesehene, das Gehörte nicht in unser eigenes Leben mit unseren eigenen Interessen und Plänen und Zielen integrieren. Ist meine Brieffreundin jetzt noch meine Freundin oder ist es nur noch eine Freundschaftsfassade? Im schlimmsten Fall sind wir dann also insofern gelähmt, als wir nicht mehr eine eigene Haltung zu dem, was wir rezipiert haben, finden können, oder?
Ja, das kenne ich auch. zunehmend. Also diese Unsicherheit, auch diese Unverbindlichkeit im Miteinander kann einen geradezu handlungsunfähig machen. Nicht? Also das, was Sie, glaube ich, mit Paralyse oder mit Lähmung meinen. Woran liegt es? Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass Handlungen, die wir uns vornehmen, Entscheidungen voraussetzen. Also wir entscheiden uns dazu, X oder Y zu tun. Und wenn wir Entscheidungen zunehmend auf Grundlage unsicheren Wissens treffen müssen, dann haben wir ein Problem. Denn normalerweise entscheiden wir uns dann, X oder Y zu tun, wenn wir ein annähernd sicheres Wissen haben. Wozu das führt und was daraus folgt, wenn wir uns auf Beziehungen im sozialen Miteinander verlassen können. Wenn aber eben dieses Wissen, wenn diese Beziehungen selbst unsicher oder unverbindlich werden, dann wird Handeln im Grunde unmöglich, zumindest aber ein enormes Risiko.
Genau, wir bewegen uns dann sozusagen auf schwankendem Grund. Und damit verbunden ist etwas anders gelagert dieses Wollensproblem beim Problem der Unverbindlichkeit. Denn wenn wir keine festen Zusagen machen, dann steht ja die Absicht in Frage. Also will ich Peter wirklich treffen oder ist mir Paul doch wichtiger oder brauche ich Zeit für mich? Wir haben es also mit einem Problem der Unentschiedenheit zu tun, der unklaren Willensbildung. Und diese Art von Unklarheit, was die eigene Selbstbestimmung, was die eigene Prioritätensetzung angeht, die kann ja ganz schön anstrengend sein für andere, aber auch für uns selbst.
Ja, ich habe mich lange Zeit mit dem Problem oder mit dem Ideal, dem ethischen Ideal der Integrität beschäftigt. Also mit der Frage, was es heißt, ein integres Leben zu führen oder integer zu sein, Integrität zu besitzen. Und dabei ist mir klar geworden, dass man, ich sag mal, anderen gegenüber nur verbindlich sein kann, wenn man sich selbst gegenüber annähernd verbindlich ist. Also wenn man sich gewissermaßen auf sich selbst verlassen kann, wenn man sich selbst treu ist, wenn man weiß, was man will und wenn man weiß, was es heißt, sich auf das eigene Wollen, das eben nicht allzu schwankend sein darf, verlassen zu können. Das setzt voraus, ja, dass man sich zumindest hin und wieder in wichtigen Hinsichten des Lebens festlegt, ja, dass man nicht alles offen, nicht alles in der Schweben lässt, dass man auch mit eigener Willensschwäche kämpft und sie niederzuringen versucht, dass man Willensschwäche zu überwinden vermag. Man muss sich immer wieder im Leben darüber klar werden, was man wirklich will, um sich verbindlich zu sich selbst verhalten zu können. Aber, und das ist jetzt in unserem Zusammenhang wichtig, dieser Prüfprozess, was will ich denn nun wirklich, darf sich auch nicht endlos hinziehen. Ja? Also er muss auch immer wieder zu verbindlichen Entscheidungen, zu Festlegungen führen, sonst stehen wir im Grunde selbst immer wieder im Alltag unter Vorbehalt und dann können wir auch anderen gegenüber nicht verbindlich sein. Ich würde das vielleicht sozusagen im Zuge einer zweiten Diagnose die Dialektik der Selbstbestimmung nennen. Also eine Dialektik der Selbstbestimmung, die darin besteht, dass man sich gewissermaßen zurückhält, prüft, skeptisch sich selbst gegenüber bleibt, was will ich eigentlich, um sicher zu gehen, ja, was man wirklich will. Aber dabei wird man eigentlich auch immer unsicherer oder wie man heute immer sagt, immer volatiler. Ja. Also volatil, das bedeutet ja sowas wie unentschlossen, unbestimmt, vage, unstet. Ja. Also das,
wankelmütig,
ja, das ist eigentlich das Ergebnis einer sozusagen zu einer autonomen Selbstbestimmung eigentlich führen sollenden Bewegung der dialektischen Verunsicherung auch in Bezug auf das eigene Wollen.
Und für Nahbeziehungen kann man schon sagen, dass diese Art von Wankelmütigkeit, diese Art von Unverbindlichkeit sogar toxisch werden kann. Denn ist Verbindlichkeit nicht gerade eine der höchsten Güter in engen Beziehungen? Also zeichnet sich eine enge Beziehung nicht gerade dadurch aus, dass wir uns eben verlassen können auf unsere guten Freundinnen und Freunde und noch mehr auf unsere Partnerin oder unseren Partner und auch wissen, dass wir im Orchester der Willensbildung ziemlich weit oben rangieren, im Falle der eigenen Partnerin vielleicht sogar an erster Stelle.
Ja, ich glaube, das ist so fundamental richtig und wahr, dass man sich wundern kann, dass das so selten gesehen wird. Das gilt für unsere Beziehung zur Welt ganz allgemein, ja, aber besonders auch für unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Also wenn wir misstrauisch werden gegenüber der Welt oder auch gegenüber anderen, weil sich die Umstände, die Fakten, wie man sagt, zunehmend als trügerisch oder unzuverlässig erweisen. Oder unsere Mitmenschen als unverbindlich, weil sie sich nicht festlegen wollen. Dann führt das zunächst zur Verunsicherung, aber mit dieser Verunsicherung, und das ist, glaube ich, wichtig, stauen sich auch ungeheure Frustrationen an, also, weil wir uns eben nicht verlassen können. Wir wollen uns verlassen können. Und dann stellt sich immer wieder heraus, dass wir das nicht können. Und dann wachsen eben nicht nur die konkreten Unsicherheiten, sondern, wenn man so will, auch die Enttäuschungen. Enttäuschungen über diese Welt, in der wir leben, auf die wir uns nicht verlassen können, aber eben auch Enttäuschungen gegenüber anderen Menschen. Denken Sie sozusagen an das Smartphone oder an das Handy, nicht? Also wir haben ja schon über Verabredungen gesprochen. Das ist interessant. Also einerseits sind wir durch das Handy ständig erreichbar. Und auf paradoxe Weise führt eigentlich diese ständige Erreichbarkeit dazu, dass wir uns am Ende, weil wir so unzuverlässig werden, immer weniger erreichen. Ja? Wir lassen vieles in der Schwebe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man sagt auch viel öfter wieder ab. Ja, ganz kurzfristig, weil es dieses Handy gibt. Und dann wundern wir uns, ich wundere mich jedenfalls manchmal, wie man sich eigentlich früher verabredet hat, als es noch keine Handys gab. Wie hat man das eigentlich gemacht, sich zu treffen, als es noch keine Möglichkeit gab, kurz vorher nochmal zu sagen, sich einen Standort zu schicken und so weiter. Aber diese ganzen Möglichkeiten führen eigentlich letztlich, so meine These, zu einem weniger an Erreichbarkeit und nicht zu einem mehr an Erreichbarkeit.
Und apropos Enttäuschungen und Frustrationen, wir könnten es, glaube ich, auch noch in anderen Worten, in anderen Begrifflichkeiten formulieren, denn aus beiden Fällen, also dem Vorbehalt als Wissensproblem und dem Vorbehalt als Willensproblem, ergibt sich ja auch eine Authentizitätskrise. Also wir wissen nicht mehr, sind diese Worte nun ehrlich gemeint, ist die Politikerin überzeugend, treffen wir uns oder treffen wir uns nicht, aber vielleicht auch, welchen meiner 3,5 Pläne werde ich nun eigentlich umsetzen, werde ich überhaupt einen verwirklichen? Und Authentizität heißt ja in erster Linie Selbstübereinstimmung. Und ganz in diesem Sinne provozieren unsere beiden Phänomene Krisen der Echtheit. Also einmal steht die Echtheit eines medialen Gegenstands in Frage, das andere Mal steht die Echtheit einer Beziehung in Frage. Dann könnten wir jetzt daraus folgern, auch aus diesen Enttäuschungserfahrungen, die Sie angesprochen haben, dass eigentlich unsere Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit steigen müsste, im Umgang mit den Medien, aber auch im Umgang mit unseren Mitmenschen.
Das sehe ich ganz genauso. Also es geht um Authentizität. Ich meine, was bedeutet das eigentlich? Ich habe mir das mal genauer angeguckt, auch die Wortgeschichte. Es ist interessant, dass es, viele wissen das nicht, ursprünglich eine kriminologische Kategorie gewesen ist. Ja, also aus dem Altgriechischen authentisch stammt, meint das ursprünglich gewissermaßen denjenigen, der die Tat begangen hat, der den Mord begangen hat. Also derjenige oder diejenige, die für das, was passiert ist, verantwortlich ist, ja, also auf die die Tat, die Handlung zurückgeht. Und wenn wir heute von Authentizität sprechen, dann meinen wir natürlich was Gutes, ja, also so eine Art Ideal des individuell guten oder gelingenden oder glückenden Lebens. Etwas, was wir selbst an den Tag legen wollen, aber auch etwas, das wir an unseren Mitmenschen sehr schätzen. Sie sprachen von Echtheit, von einer Echtheit oder Wahrhaftigkeit, die mit diesen Krisen des Wissens und Wollens verloren zu gehen droht. Was vor allem aber auch mit Blick auf das Ideal des authentischen Lebens verloren zu gehen droht, meines Erachtens, ist das, was wir die Spontaneität des Menschen, unsere Spontaneität nennen. Der Begriff der Spontaneität, der steht ja eben auch für eine gewisse Direktheit, ja, für eine gewisse Echtheit, Impulsivität des Menschen, auch für seine vielleicht Originalität und Eigentümlichkeit. Und wer jetzt ständig Vorbehalte hat und Vorbehalte prüft, wer sich unentwegt zurückhält, wer hadert, wer zögert, wer immer abwartet, ja, wer sich unverbindlich noch nicht einlässt, wer skeptisch prüft, der ist vieles aber ganz sicher nicht länger spontan, ja, und damit eben vermutlich auch nicht länger authentisch, und insofern gebe ich Ihnen recht, es ist auch eine Krise der Authentizität.
Ja, und das ist wirklich so interessant, weil so paradox, also wir hatten nie größere Mittel der Spontanität durch eben diese ständige Erreichbarkeit via Smartphone und Internet. Und wozu führt es? Zum genauen Gegenteil. Es ist wirklich extrem interessant. Und interessant ist auch die Frage, warum dieses Phänomen, also dieses Leben unter Vorbehalt, gerade jetzt thematisch wird. Welche Faktoren also diese Verhaltensweisen begünstigt? Und da liegt es natürlich total nahe, die neue Technik eben ins Bild zu rücken, wie wir das jetzt gerade schon an verschiedenen Stellen kurz gemacht haben, denn ohne Internet und ohne Smartphone müssen wir uns halt wirklich verbindlich verabreden. Und auch ein Foto auf Papier ist viel schwieriger zu fälschen als ein digitales. Also verführen uns diese neuen Technologien, diese neuen Tools wie eben das Smartphone, ChatGPT, die raffinierten Bild- und Soundbearbeitungsprogramme und so weiter zum Leben unter Vorbehalt.
Ich vermute das ganz stark. Ich teile da Ihre Sorge und Ihre Vermutungen und das müsste man eigentlich jetzt auch mal genauer empirisch untersuchen. Ich habe das natürlich selbst noch nicht gemacht. Ich meine zunächst, wenn wir von einer Art Trend sprechen wollen, dann sind wir ja auf so eine Art Zeitdiagnose aus. Und damit geht oft das Missverständnis einher, dass man behaupten wollte, das sei was ganz Neues, das habe es früher nicht gegeben. Das ist mit Sicherheit nicht so, nicht? Also Menschen, die zögerlich waren, ständig Vorbehalte geprüft haben, die abgewartet, sich nicht entschieden haben, die gab es natürlich immer schon. Aber was man vielleicht zeitdiagnostisch feststellen kann, ist, dass es ein ungeheuer vermehrtes Aufkommen, ja, solcher Phänomene gibt, die es sich mal im Zuge der, ich nenne es mal so, technologischen Spätmoderne zu untersuchen lohnen würde. Immer mehr Menschen geraten in Krisen des Wissens und in Krisen des Wollens, nicht? Also wir sprachen ja bereits über, Sie haben es eben nochmal angedeutet, diese neuen KI-Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung, die das Alltagswissen immer unsicherer werden lassen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also bei mir ist es schon jetzt so, dass wenn ich im Netz surfe und durch die Timelines scrolle und sozusagen auf Fotos oder Bilder stoße, ich schaue mir die schon gar nicht mehr genau an. Also ich gehe fast immer schon davon aus, dass die gar nicht echt sind oder gefaked sind. Das führt zu einem völlig veränderten Surf- und User-Verhalten. Bei mir jedenfalls, das ist jetzt anekdotische Evidenz, ich gebe es zu, wie gesagt, ich hatte gesagt, mir sind jetzt dazu noch wenig empirische Untersuchungen bekannt. Und was Sie eben auch angesprochen haben, und dieses merkwürdige Paradox, dass es einerseits ungeheuer gesteigerte Möglichkeiten gibt, die aber nicht gerade zu unseren Gunsten ausfallen. Und so ist das vielleicht auch beim Wissen, ja. Es gibt ein ungeheuer anwachsendes, im Netz und überall verfügbares Wissen. Und gleichzeitig sind wir in ganz bestimmten Handlungssituationen immer wieder damit konfrontiert, Entscheidungen zu treffen und haben dabei immer das Gefühl, zu wenig zu wissen, um entscheiden zu können. Also die Menge an Wissen oder an Dingen, die verfügbar, wissbar sind und über die wir Informationen im Netz erlangen können, entspricht nicht einer gesteigerten Sicherheit auf Seiten jener, die dieses Wissen zur Anwendung bringen. Und Ähnliches gilt auch für das Wollen, nicht? Also diese, ich sag's mal, multiplizierten Informationsströme, die Pluralisierung, Multiplizierung von Kontakten, von Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen und auch die vielen, vielen Lebensstiloptionen, mit denen wir heute konfrontiert sind und zwischen denen wir wählen können, die überfordern in einer gewissen Weise auch das Wollen, das sich festlegen müssen. Denn Wollen, ähnlich wie das eben schon beim Wissen expliziert, ja, also auch Wollen setzt Entscheidungen voraus, nicht? Und diese Entscheidungen werden immer schwieriger, weil jede Entscheidung ja immer auch eine Entscheidung gegen die unzähligen, bunten, schönen anderen Optionen im Leben ist.
Und gleichzeitig, das haben Sie auch schon angedeutet, sind wir natürlich nicht die Ersten, die sich über diese Probleme der Vorbehaltlichkeit Gedanken machen und auch nicht die Ersten, die das in einem philosophischen Kontext tun. Denken wir zum Beispiel an den Existenzialismus und hier an Jean-Paul Sartre mit seinem großen Werk Das Sein und das Nichts von 1943. Denn bei diesem Nichts, bei diesem Leiden am Nichts geht es Sartre zumindest teilweise um Ähnliches wie uns, denke ich, nämlich um die Angst vor dem radikal Unbestimmten, vor der Verlegenheit, sich festlegen zu müssen und sich in dieser Festlegung zu zeigen, zu offenbaren. Sehen Sie da auch Parallelen?
Ja, ich glaube, diese ideengeschichtliche Parallele, die hilft wirklich weiter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir angesichts, ich sag mal, dieser insgesamt anschwellenden Vorbehalte gegenüber dem, was wir wissen können und dem, was wir wollen, schon bald eine Renaissance, ja, des Existenzialismus erleben werden. Also es lohnt sich, hier diese verstaubten Sartre-Bücher wieder rauszuholen. Ich meine, das ist ja immer ominös gewesen. Was meint Sartre da mit dem Nichts, das uns ängstigt und vor dem wir stehen? Aber man kann sich das vielleicht an einem ganz einfachen Beispiel vor Augen führen, wenn wir nochmal zurückkommen auf das Smartphone oder das Handy. Also bei aller Gefahr gröbster Vereinfachung oder Veralltäglichung dieser metaphysisch anmutenden Furcht vor dem Nichts. Man kann sich, glaube ich, das Nichts, wenn man wissen will, was Sartre damit meint, wie eine Mailbox vorstellen. Also wenn man jemanden anruft und die Mailbox springt an, dann kommt das fast immer ein wenig unerwartet. Ja? Und es kommt sofort, bei mir jedenfalls, so ein ungutes Gefühl auf. Ja? Die Situation überfordert mich leicht. Warum ist das so? Also diese Mailbox beunruhigt uns, weil sie uns eben dazu zwingt, etwas zu sagen und mit dem Gesagten uns auf etwas festzulegen. Und das wird dann aufgenommen und aufgezeichnet, nicht? Und zwar verbindlich. Ja? Also der oder diejenige, die das abhört, nicht, wird uns fortan auf das, was wir da gesagt haben, festlegen können. Nicht? Und deshalb sind wir aufgefordert, etwas zu sagen. Ja? Was?
Und wenn wir dann uns aber auch messen lassen zu können an dem, was wir gesagt haben.
Und uns auch an dem messen lassen zu können, was wir sagen. Und das stresst, ja, weil das, was wir da drauf sprechen, das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Nicht? Und deswegen, glaube ich, legen so viele Menschen im letzten Moment dann auch wieder panisch auf. Ja? Also wie oft hört man so eine Mailbox ab und man hört nur so ein Klicken. Ja? So in letzter Sekunde wird aufgelegt. Also wenn man das jetzt etwas weiter fasst, ethisch, ja, dann steht das Nichts bei Sartre eben, wir hatten das gesagt, für die radikale Unbestimmtheit des Lebens, die uns dazu zwingt, etwas zu sagen, eine eigene Antwort zu geben, uns festzulegen und mit einer gewissen Verbindlichkeit, nämlich zumindest so, dass andere uns auf das, was wir tun und sagen, festlegen können. Und damit wird dieses drohende Nichts, ja, in das wir hineinsprechen, in das wir hineinhandeln, in diese Unbestimmtheit, zugleich zu etwas, was wir fürchten müssen, zu einer Art Schrecken, ja, zu etwas, was uns ängstigt, aber eben auch, und das ist das Entscheidende bei Sartre, zu einer Chance, uns frei zu machen, uns in Freiheit selbst zu wählen, uns selbst zu ergreifen. Es kommt auf uns an, ja, wir müssen uns entscheiden, wir müssen uns festlegen. Das können nicht andere für uns tun, beziehungsweise das sollten nicht andere für uns tun. Nicht? Wir sollten uns selbst festlegen und entscheiden. Wir können dabei scheitern, wir können uns da erheblich blamieren, es kann sehr peinlich sein, aber wir können auch gewinnen und durch eigene Entscheidungen, eigene Sinngebungen glücklich werden. Ich glaube, das ist die entscheidende existenzialistische Grundidee. Unsere Freiheit besteht darin, uns angesichts des Nichts selbst wählen zu müssen, aber auch selbst wählen zu können. Und damit ist das, was als vermeintliche Grenze unserer Freiheit erscheint, im Grunde die Ermöglichungsbedingung echter, selbstgewählter Freiheit.
Und jetzt haben Sie gerade schon öfters gesagt, sich selbst das eigene wählen. Und das bringt uns noch auf eine andere ideengeschichtliche Referenz, nämlich Heideggers Begriffsverwendung von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit. Ich glaube, die ist da auch ganz hilfreich, denn das Eigentliche bei Heidegger ist zwar zunächst einmal das durch und durch Konventionelle, also das gesellschaftlich Normale. Das uneigentliche Leben bei Heidegger leidet aber eben auch daran, sich eben nicht selbst bestimmen zu können, also keinen eigenen Willen, keine eigenen Maßstäbe jenseits der gesellschaftlichen Norm für sich zu finden. Es leidet also daran, gar nicht erst eine authentische, eigentliche Person mit eigenem Kompass zu sein bzw. zu werden. Das heißt, auch Heidegger geht es um Authentizität und zwar im Sinne der Herausbildung eines eigenen, standhaften und eben auch in diesem Sinne verbindlichen Willens.
Ja, also man findet ähnliche Gedanken, glaube ich, wirklich bei so manchen, ich sag mal, existenzialistisch angehauchten Denkerinnen und Denker. Sicher, die Heidegger-Kennerinnen und Kenner unter den Zuhörerinnen und Zuhörern werden jetzt vielleicht sagen, mein Gott, nein, das kann man doch nicht vergleichen. Uneigentlichkeit bei Heidegger ist was ganz anderes als Unaufrichtigkeit bei Sartre. Aber ich glaube, jetzt für den Moment, für unsere Diskussion, kann man da Bezüge herstellen. Also was Sartre Unaufrichtigkeit, mauvaise foi nennt, ja, das ist was Ähnliches wie das, was Heidegger als Uneigentlichkeit bezeichnet. Und das ist auch vielleicht was Ähnliches verglichen mit dem, was in der Tradition von Karl Marx gelegentlich unter Selbstentfremdung beschrieben wird. Es ist nämlich, wenn man so will, die Weigerung, ja, das Leben in eigene Hände zu nehmen, weil es, so hat Kant gesagt in seiner berühmten Aufklärungsschrift, auch so einfach ist, faul und bequem, sich einfach fremden Mächten zu überlassen, die für mich entscheiden. Ja? Man macht sich zum Spielball fremder Festlegungen, zum Spielball anonymer Kräfte und der existenzielle Ruck, der durch das eigene Leben, wenn man so will, gehen muss, ist der heraus, nicht aus der Unaufrichtigkeit, aus der Uneigentlichkeit, aus der Auslieferung ans Mann, wie Heidegger sagt, die Entscheidung, sich selbst zu wählen, dem Leben eigenen Sinn zu geben, aus dieser Entfremdung herauszutreten, in die mich die anonymen Kräfte, aber auch die Festlegungen anderer Menschen, die Macht und Herrschaft über mich haben, hineinzwingen. Gleichzeitig macht das natürlich Angst. Ja, es ist anstrengend, auch diese Faulheit und Feigheit, kantisch gesprochen, zu überwinden. Wir können scheitern, ja. Aber ich glaube, nur wer die Angst vor diesem Scheitern kennt und wer sich traut und getraut, dieser Angst vor dem Scheitern ins Auge zu blicken, weiß auch, was es heißt, die jetzt von uns diskutierten Vorbehalte auch einmal beiseite zu legen und sich eben verbindlich festzulegen. Das ist der, glaube ich, existenzielle Grundgedanke der menschlichen Freiheit. Dass nichts droht, es kommt auf uns selbst an. Die Entfremdung droht, die Inauthentizität, die Uneigentlichkeit. Es sind aber allein unsere eigenen Festlegungen und Selbstbindungen, die uns daraus führen und die uns frei und gerade nicht unfrei machen.
Und lassen Sie uns in dem Zusammenhang noch auf einen letzten Philosophen zu sprechen kommen, nämlich auf Ernst Bloch. Bloch schreibt in den 30ern und 40ern nämlich vom Leiden am Noch nicht. Und da klingt eine ganz eigenartige, weil nämlich vorwärtsgewandte Melancholie an, also eigentümlich ist das, weil Melancholie ja normalerweise eher rückwärtsgewandt ist, also das Verlorengegangene betrauert. Die Blochsche Melancholie, dieses Leiden am noch nicht, richtet sich aber auf das noch nicht Dagewesene, auf das noch nicht Festgelegte. Und besonders interessant finde ich das, weil dieses Blochsche Leiden eben auch eine positive Kehrseite hat. Also es ist nämlich verbunden mit einer zarten Hoffnung, sogar mit einem utopischen Potenzial, das gerade für unser Thema, also das Leiden am Vorbehalt, auch ziemlich interessant sein kann, oder?
Ja, ich finde, das ist erneut ein guter ideengeschichtlicher Hinweis und ich deute das auch so. Ich lese das auch so. Sicher, man muss das nicht so lesen, aber ich glaube, das passt zu dem, was wir hier diskutieren. Das utopische Denken bei Bloch, das zeugt von, Sie hatten es eine vorwärtsgewandte Wehmütigkeit, glaube ich, genannt, von einem melancholischen, wehmütigen Leiden, ich würde sagen, an zu viel Vorbehalten. Ja? Also das ist, glaube ich, mit dem noch nicht gemeint. Es gibt noch zu viel Zurückhaltung, zu viel Vorbehalt. Es liegt auch daran, dass wir noch nicht genau wissen, wo es hingehen soll. Es ist ein Leiden an einem noch nicht, wie Bloch sagt. Wir wissen oder wir ahnen, dass etwas fehlt. Ja, wir ahnen ungefähr, wo es hingehen soll, aber wir wissen noch nicht genau, was fehlt und wohin die Reise gehen soll. Peter Sloterdijk hat in diesem Zusammenhang mal von einer vorwärtsgewandten, zukunftsgewandten Heimwehspannung genannt. Es ist sozusagen eine Heimweh, das nicht zurück, sondern in die Zukunft weist. Wir sind in einer gewissen Weise existenzielle Provinzler. Wir kennen uns noch nicht wirklich aus in der Welt. Wir suchen noch den sicheren Ort, wissen nicht, wo der ist und irgendwas hält uns zurück, irgendwas hält uns auf und wir trauen uns nicht. Man spürt, dass es diesen Ort gibt und dann sagt Bloch, also so in Tagträumen, anders als bei Freud, da ist es die Nacht, ja. Bei Bloch ist es der Tag, an dem wir träumen und an dem wir sozusagen erste Reisen unternehmen, ja, an diesen Ort, an dem, wie Bloch sagt, noch niemand war. Dann wird einem schon warm ums Herz, die Sehnsucht schmerzt, aber wo genau das ist, ist unklar, ja. Und das bedeutet Tagträume, dieses noch nicht ist immer auch ein noch nicht bewusstes, ja. Es sind die eigenen Tagträume, die der Aufklärung bedürfen. Manchmal sagt man in Märchen, es war einmal, aber eigentlich meinen wir, es war noch nicht. Ja? So verstehe ich übrigens auch den berühmten Schlusssatz, ja, aus diesem dicken, dreibändigen Werk, das Prinzip Hoffnung, wenn ich das mit zitieren darf. Ja? Also so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Heimat. Also Heimat ist bei Bloch sozusagen der Begriff, der für diese zukunftsgewandte, unerfüllte Sehnsucht steht. Und wenn man dorthin will, muss man Entscheidungen treffen und nicht ständig Vorbehalte prüfen, sich festlegen, sich bestimmen und nicht weiter in der Unbestimmtheit bleiben.
Und interessant ist jetzt auch, dass Bloch eben über Gesellschaftsutopien nachdachte. Und wir haben bisher nur über die Ebene des Einzelnen gesprochen. Das Richtig, Leben ja. unter Vorbehalt kann aber, glaube ich, auch eine kollektive Dimension haben. Und wenn wir so über Bloch sprechen, über dieses Leiden am noch nicht, diese Sehnsucht, dann muss ich unwillkürlich an die Sehnsucht der Sozialistinnen und Sozialisten in der ehemaligen Sowjetunion denken, an diese Sehnsucht nach der Verwirklichung der Revolutionsversprechen, die immer weiter und weiter aufgeschoben wurden. Dieses Leiden am noch nicht der Revolution, die doch eigentlich schon stattgefunden hatte. Dieses Leiden an diesem ewigen sozialistischen noch nicht, das hat Bini Adamczak in ihrem Buch beziehungsweise Revolution total beeindruckend beschrieben. Und ich glaube, das ist ein ziemlich treffendes Beispiel für ein Leben unter Vorbehalt auf gesellschaftlichem Niveau. Und wir können dieses Leiden am noch nicht natürlich aber auch abheben von diesem ganz konkreten historischen Beispiel, denn letztlich trifft diese quälende Kluft zwischen Verfassung und Verfassungswirklichkeit ja eigentlich auf alle gesellschaftlichen Großtheorien bzw. Großprojekte zu, oder nicht?
Ja, ja, das Beispiel ist gut. Da hat man sich schon so sehr ins Zeug gelegt, eine Revolution vollzogen, und man ist immer noch nicht da, wo man hat hinwollen. Und es ist jetzt natürlich vollkommen zu Recht der Hinweis ergangen, dass wir Bloch jetzt nicht ethisch-existenziell sozusagen als Theorie des guten Lebens vereinnahmen sollten. Es geht ja um Gesellschaftstheorien. Und es ist wichtig, diese beiden Perspektiven auseinanderzuhalten. Einmal den, wenn man so will, ethisch-existenziellen Blick auf die jeweils individuelle, einzelne Existenz, die gelingen soll, und den Blick auf das, was man eben gesamtgesellschaftlich oder politisch, Idee der Gerechtigkeit oder als Utopie des wohlgeordneten gemeinschaftlichen Lebens bezeichnen könnte. Und in der praktischen Philosophie ist das ja auch weithin auseinandergetreten. Also die Beschäftigung mit Theorien des individuell guten Lebens einerseits und die Beschäftigung mit Theorien der wohlgeordneten oder gerechten Gesellschaft andererseits. Und so sehr sie auseinandergetreten sind, vielleicht gehören sie einfach doch wieder stärker zusammen. Wir kennen das sozusagen aus allen möglichen gesellschaftlichen Großtheorien. Denken Sie an den Sozialismus, an den Marxismus. Aber im Grunde kennt man das auch von den Großtheorien, die wir monotheistische Religionen nennen. Ja, dieses merkwürdige Leben einer ganzen Gemeinschaft oder auch Gesellschaft in der Zwischenzeit, ja, in einem noch nicht. Ja. Man hat den Weg sozusagen in die Utopie schon angetreten, aber es ist noch nicht so richtig klar, wohin die Reise geht. Alle revolutionären Theorien gehen von so einem Zwischenstadium des noch nicht aus, und in diesem Stadium gilt, ich erinnere mal an Barack Obama, der es mal so schön ausdrückte, nicht? The best is yet to come. Ja? Das Beste kommt noch. Sonst ist ja all diese Mühsal hier nichts wert oder völlig sinnlos. Das hier kann es doch noch nicht sein, und nur deshalb machen wir weiter, kämpfen wir weiter, sozusagen gesamtgesellschaftliches Leben in der Zwischenzeit.
Genau, und jetzt ist aber umso fraglicher geworden, also im Hier und Jetzt, ob das Beste wirklich noch kommen wird. Wir können jetzt vielleicht sagen, auch als Gesellschaft formulieren wir also kollektive Absichten und Ziele, geben uns Versprechen mit Blick auf die Gestaltung unseres Miteinanders. Und wenn wir uns jetzt auf dieses Hier und Jetzt beziehen, zum Beispiel auf die Klimaziele, dann stoßen wir auf einmal auf eine Art von Unverbindlichkeit, was kollektive Zielsetzungen angeht. Denn wir als uns selbst regierende, das heißt demokratisch verfasste Gesellschaft, halten unsere eigenen demokratisch verabschiedeten Ziele, in diesem Fall eben die Klimaziele, nicht ein. Und ich würde jetzt die These vertreten, dass diese Art von Unverbindlichkeit auf kollektiver Ebene zu einem Leiden an Unbestimmtheit, an Vorbehaltlichkeit auf individuellem Niveau führt. Also um ein Beispiel zu geben, die Fragen, soll ich ein Kind kriegen, ja oder nein? Soll ich den Beruf der Landwirtin ergreifen, ja oder nein? Soll ich mir ein Ferienhäuschen in Italien kaufen, ja oder nein? Das sind alles Fragen, teils auch sehr weitreichende Fragen, die für viele schwer zu beantworten sind, wenn unklar bleibt, ob wir als Gesellschaft denn nun tatkräftig, das heißt auch wirkungsvoll, an der Begrenzung der Klimaerwärmung mitwirken oder nicht?
Ja, also ich stimme vollkommen zu. Also das sehe ich ganz genauso. Das Beispiel der Klimakrise zeigt eigentlich sehr anschaulich, was ich eben schon versucht habe anzudeuten, nämlich dass individuelle Ethik einerseits und gesellschaftliche Großutopien andererseits zusammenhängen, dass sie auch wieder zusammen gedacht werden müssen. Man kann es zunächst mal negativ formulieren, ja, also das mögliche Scheitern der jeweils individuellen Existenz, des jeweils individuellen Lebens, hängt unmittelbar mit dem möglichen Scheitern des gesellschaftlichen Zusammenlebens zusammen. Oder, wenn man so will, mit dem Realwerden nicht gesellschaftlicher Utopien, sondern gesellschaftlicher Dystopien oder Katastrophenszenarien. Sie hatten es angedeutet, wenn die Welt doch eh bald untergeht, warum sollte es sich dann noch lohnen, ich sag mal, ein Buch zu lesen oder Vegetarierin zu werden, Bioprodukte zu essen oder einen sinnvollen Beruf zu erlernen, Kinder in die Welt zu setzen, Sie hatten es gesagt. wie soll ich mich zu solch existenziell weittragenden Entscheidungen durchringen können, wenn die Gesellschaft ihrerseits nicht ihre Hausaufgaben macht, nicht? Also ihre eigenen Ziele nicht ernst nimmt. Prokrastiniert, könnte man sagen, alles aufschiebt, ja, und alle wichtigen Entscheidungen einfach noch nicht treffen will. Für die Philosophie würde ich sagen, erwächst daraus eine geradezu ihrerseits utopische Aufgabe, eine Aufgabe, über die jetzt jemand wie Theodor W. Adorno wahrscheinlich spöttisch gelacht hätte, wenn ich das jetzt so formuliere. Es geht im Grunde um die Suche nach dem richtigen Leben im Richtigen. Ja? Also ich sehe wirklich nicht, wie wir aus der aktuellen Unentschiedenheit unserer Gesellschaft, die eben dann auch eben immer wieder individuell sich erweist als eine Unmöglichkeit, dem eigenen Leben Kontur zu geben, wie man da rauskommen soll, wenn man immer nur dieselben Katastrophenszenarien an die Wand malt, also dieselben Untergangsdramen projiziert oder zeichnet, nicht aber positive Vorstellungen davon, wie es anders sein könnte, und zwar wie ein mindestens ebenso attraktives anderes Leben glücken könnte. Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe.
Genau, weil wir haben jetzt zwei verschiedene Phänomene des Vorbehalts unterschieden, also den Vorbehalt als Wissensproblem und als Wollensproblem, und haben jetzt gerade auch noch unterschieden zwischen zwei Ebenen, nämlich der individuellen und der kollektiven Ebene. Aber natürlich wollen wir jetzt auch wissen, was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Was könnten denn eigentlich geeignete Gegenmittel sein, Strategien gegen einen Verbleib unter Vorbehalt? Und Sartre, der würde uns jedenfalls mit Blick auf die Freiheit ja sagen, Freiheit gibt's nicht in Häppchen. Wer frei sein will, muss springen. Hilft also auch gegen das Leben unter Vorbehalt nur ein großer Sprung?
Ja, ich denke, den benötigen wir. Und zwar sowohl jeweils individuell als auch kollektiv. Und wir hatten angedeutet, dass das sich wechselseitig bedingt und zusammengehört. Aber spring mal, das ist leicht gesagt, nicht? Also der Gegensatz zum Leben unter Vorbehalt wäre dieser Sprung ins Wagnis, ja, in ein Wagnis der Unbedingtheit. Ne? Und dieser Sprung ist natürlich, abgesehen davon, dass wir auch faul sind, sind wir eben auch sozusagen feige. Dieser Sprung ist riskant. Ja? Wir bräuchten dazu eigentlich genau jene Stabilität im Wissen und auch im Wollen, ja, von der wir ja jetzt hinlänglich gesprochen haben und festgestellt haben, dass die derzeit fehlt, ja, diese Stabilität im Wissen und Wollen. Und solange es daran mangelt, braucht es Mut, ja, Mut zum Risiko. Und wie immer man den derzeitigen Zustand, denke ich, sozusagen unserer Gesellschaft beschreiben mag, aber mutig sind diese Zeiten nicht, wie mir scheint.
Und wir wissen auch, nur die allerwenigsten unter uns sind bereit zu wirklich einschneidenden Schritten, halten auch einschneidende Schritte für überhaupt wünschenswert. Was wären dann also weichere Praktiken der Verbindlichkeit für die etwas weniger Konsequenten unter uns?
Gute Frage. Lebenstipps sind jetzt
sind wir auf dem Niveau der Ratgeber angekommen.
Genau. Aber was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass also man kommt mit dieser Vorbehaltlosigkeit nicht auf die Welt. Ja? Also diese Entschlusskraft, die man braucht, um Vorbehalte beiseite zu legen, diese Entschlusskraft, die ist nicht einfach da. Die muss geübt werden. Ja? Das ist eine Tugend, wenn man so will. Man ist nicht einfach mutig oder auch im zwischenmenschlichen Leben verbindlich. Man wird es. Ja? Man wird es, indem man es praktiziert.
Nicht? Aber teilweise, zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Tätowierungen denken, also in den letzten 10, 20 Jahren lassen sich ja immer mehr Leute tätowieren und machen das einfach mal eben so. Ich finde das ehrlich gesagt immer wieder überraschend, weil ich zum Beispiel diese Art von Mut gar nicht habe. Also ich traue einfach meinem eigenen Geschmack nicht. Dabei ist eine Tätowierung ja etwas, was wirklich bleibt. Also es sei denn, man lässt es dann wieder übertätowieren, aber das ist auch ein relativ weitreichender Schritt. Und diese Art von Entschlossenheit scheint ja geradezu Mode zu sein.
Ja, ich deute das auch so und ich deute Tätowierungen auch genau in diesem Zusammenhang und Sie hatten das gesagt und darin liegt ja das Wagnis. Ne? Also ich lasse meinen Körper jetzt mit diesem Bild zeichnen, nicht wissend, ob ich das in 5, 10 oder in 20 Jahren überhaupt noch schön finde oder ob ich es vielleicht dann total peinlich finden werde. Das ist das Wagnis, das man dabei eingeht. Und diese ungeheure Zunahme von Tätowierungen lässt sich unter anderem natürlich auch als Modeerscheinung deuten, aber unter anderem eben auch deuten, ja, als eine jeweils individuelle Reaktion auf konturlose Zeiten, auf Zeiten wachsender Vorbehalte, auf Zeiten wachsender Unverbindlichkeit. Also wenn man so will, möchte man den eigenen Körper dauerhaft zeichnen, teilweise auch unwiderruflich. Das geht nie wieder so ganz weg. Also man kann es wieder übermalen lassen oder weglasern können, aber dann sieht man Narben. Warum macht man das nicht? Ja, weil die Welt zu wenig Kontur hat, weil die Welt selbst zu wenig klare Kante zeigt. Man muss diesen Trend nicht mögen, aber sich tätowieren zu lassen, das würde ich schon sagen, das ist mutig. Ja? Das ist eine Verbindlichkeit in eigener Sache. Und man kann nach ganz anderen Phänomenen im Alltag Ausschau halten oder eben Tipps geben und sagen sowas wie, ja, wie bringe ich mehr Mut, Entschlusskraft, Festlegung, Verbindlichkeit ins Leben? Ja, ich würde sagen, zum Beispiel das Studium einfach abbrechen, wenn man sieht, dass es sinnlos ist, dass es nichts für mich ist und man eh nur mit ChatGPT durchkommt, ja, also durch die Prüfung. Stattdessen eine Ausbildung beginnen, Entscheidungen treffen, sich an andere Menschen binden, mit anderen Menschen mal zusammenziehen, ja. Kinderzeugen, wir hatten es schon angedeutet, beim Kinderzeugen, ich sag mal so, ja, auf pränatale Diagnostik verzichten. Einfach mal gucken, was da kommt. Ja. Oder die Stadt verlassen, die Twitter-App löschen, weil man sich sowieso die ganze Zeit darüber ärgert. Das eigene Erbe verschenken. Ja. Das wären so Wege, dem Leben durch mutige Festlegung eigene, fast unwiderrufliche Konturen zu geben.
Und ganz, ganz am Schluss unseres Gesprächs, Arndt Pollmann, wir haben ja vorhin über Bloch gesprochen und über seine Idee des Tagtraums, in dem sich das noch nicht zeigt, in dem das, was kommen könnte, das ersehnte, ganz grobe Konturen erhält. Wenn wir als Gesellschaft jetzt einen Tagtraum der Verbindlichkeit träumen würden, wie könnte der aussehen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Mir fällt dann in diesem Zusammenhang immer dieser Satz des Ex-Bundeskanzlers Helmut Schmidt ein, der mal gesagt hat, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und da würde ich immer sagen, das Umgekehrte ist der Fall. Ja, also wer keine Visionen hat, sollte eigentlich zum Arzt gehen. Wir brauchen Visionen, vielleicht brauchen wir auch Utopien. Ich glaube, wir kommen aus den Krisen nicht raus, ohne eine bestimmte positive Vorstellung davon, wie man anders als in der Katastrophe leben könnte. Darunter leidet, glaube ich, zum Beispiel auch der klimaaktivistische Protest dieser Tage, nicht an dem Fehlen eines positiven Leitbildes. Nicht? Also Menschen lassen sich einfach durch das an die Wand malen von Katastrophen nicht so richtig vom Sofa runterlocken. Was, glaube ich, aber auch nicht so richtig motiviert oder hilft, sind, und das hat die Philosophie der letzten Jahrzehnte, glaube ich, immer wieder versucht, sind so, ich sag mal so, moralinsaure, moralistische Vorstellungen von Gerechtigkeit, von einem Geben und Nehmen, das eben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten mit sich bringt. Und ich glaube, auch dieser Pflichtdiskurs, den sollte man eher vermeiden, weil er nicht so richtig motivierend wirkt. Ich habe einen politischen Tagtraum. Und wenn Sie mich nach dem fragen, dann würde ich dem den Namen ästhetischer Republikanismus geben. Das ist ein Republikanismus, der sich die Frage stellt, ist es hier schön, wo wir hier leben? Wollen wir so miteinander leben? Ob in der Polis, ja, in der sogenannten Polis, in der Stadt, in der Nachbarschaft, im Kiez. Ja. Die Gemeinschaft fußt auf der geteilten Vorstellung für die Respublika, ja, für die öffentliche Sache, deshalb Republikanismus. Und mit dieser Identifikationsidee, sozusagen, die fußt auf der, wenn man so will, aktiven, der gemeinsamen Ausgestaltung unserer gemeinsamen politischen Angelegenheit, wenn man so will, im Zuge einer Demokratie von unten, dieser Republikanismus, der würde setzen auf einerseits vergemeinschaftete Individuen, die gemeinsame Sache machen, aber die dabei weder zu egomanischer Willkürfreiheit tendieren würden, noch zu kollektivistischen Unterwerfung. Es ginge darum, den Lebensraum um uns herum, der ja arg strapaziert ist in vielen Hinsichten, nicht? Also nicht nur ökologisch. Ja. Man muss sich ja nur mal die Architektur in den Großstädten anschauen und feststellen, wie unwirtlich die teilweise ist. Diesen gemeinsamen Lebensraum wieder als einen geteilten zu entdecken. Ja? Einen geteilten Lebensraum, den man gemeinsam bewahren und gestalten muss. Und ich glaube, das hätte nicht nur mit Blick jetzt auf die Klimakrise enorme Konsequenzen. Auch eben unsere Straßen, unsere Parkanlagen, unsere öffentlichen Plätze, öffentliche Gebäude sähen ganz anders aus.
Vielen Dank, Arndt Pollmann, für diesen kleinen Exkurs zum ästhetischen Republikanismus, den wir vielleicht an anderer Stelle nochmal nachgehen können. Vielen Dank für dieses total inspirierende Gespräch zum Leben unter Vorbehalt.
Vielen Dank für die Einladung.